Schönen guten Abend alle zusammen. Ja, mit dem Namen bin ich ja schon vorgestellt worden, Udo Engbrink-Rohmann. Das ist eigentlich ein Wortungetüm, aber das ist nun mal so entstanden. Ich selbst bin Mitglied der Gesellschaft für Antiziganismusforschung. Antiziganismus ist ja auch ein bisschen sehr im Mittelpunkt des heutigen Abends. Vielleicht zwei, drei Sätze zu meiner Person. Ich bin Diplompolitologe und Historiker, also bin in beiden sozusagen in beiden Fachbereichen groß geworden, arbeite dort seit etwa, das muss ich nachrechnen, 30 Jahren in verschiedenen Feldern, habe ursprünglich mal an der Uni gearbeitet und bin seit knapp dann vor 30 Jahren als selbstständiger Autor und Mensch, der in der Erwachsenenbildung tätig gewesen und habe dort Vorträge gemacht, allgemein zur Geschichte, und seit etwa 20 Jahren arbeite ich für verschiedene Verbände der Sinti und Roma, arbeite da an Lokal-, an Regionaldokumentationen, mache dort Recherchen im Hintergrund, mache Beratungstätigkeit und habe seitdem noch 4 bzw. 5 Ausstellungen zum Thema Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma bzw. Zigeunerbilder erarbeitet. In der Regel ist das dann der Verband Deutscher Sinti und Roma in Darmstadt, also in Hessen. Und zeitweilig habe ich auch für den selbigen Verband in Baden-Württemberg gearbeitet. Parallel dazu bin ich eben Gründungsmitglied der Gesellschaft für Antiziganismusforschung, die seit 1998 Forschungen unternehmen zu eben diesem Thema und in unregelmäßiger Form auch Bücher herausgibt. Meistens sind das aufgrund von wissenschaftlichen Tagungen. Wir haben 2000 mal eine Tagung gemacht, Aufklärung und Antiziganismus. Und wenn man hier vorne den Immanuel Kant sieht, so hat das seinen guten Grund, weil der hat sich nämlich auch schon zu dem Thema Zigeuner unter anderem schon mal geäußert und gar nicht so positiv. Und das werden wir auch später noch aufnehmen. Oder wir haben eine Tagung Antiziganismus heute, was eigentlich 2002 gewesen ist, aber das inhaltlich immer noch aktuell, was zum Teil dort steht, oder auch die Stellung der Kirchen zu den Deutschen Sinti und Roma, also wie stehen sie zu den Konfessionen, in den Konfessionen, und all solche Themen sind dort abgehandelt worden. Wir haben auch Schulbücher und Lehrer befragt, welche Zigeunerbilder es in Schule und Unterricht gibt, also was geben Lehrer weiter, was erfahren Schüler, was können Studenten, Studierende aus ihrer Ausbildung wahrnehmen. Und wir haben mit unseren jüngeren Mitgliedern auch das in der Jugendarbeit gemacht, Zigeunerbilder in der Jugendarbeit. Die blauen Bände werden dann immer herausgegeben vom Verband Deutscher Sinti und Roma in Darmstadt. Die braunen, das sind die von der Gesellschaft selbst. Und im letzten Jahr haben wir im Deutschen Bundestag vorgestellt, herausgegeben von Daniel Strauß, das ist der Landesvorsitzende der Sinti und Roma in Baden-Württemberg, Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma. Das heißt, es ist ganz aktuell eine Umfrage, die jetzt in 4 Wochen bzw. in 6 Wochen in Mannheim nochmal mit großen, ja, ich würde mal sagen, mit großem Politikerandrang nochmal debattiert wird, ob nicht hier das eine oder andere hinsichtlich der Einstellung der Mehrheitsbevölkerung gegenüber Sinti und Roma zu ändern wäre. Was dabei herauskommt, das ist eine zweite Sache, Erfahrung von 18 bzw. 20 Jahren Arbeit in dem Feld sagt, man muss sehr viel Geduld haben bzw. Geduld lernen, weil es passiert verhältnismäßig wenig, unmittelbar spürbar. Das ist auch ein Thema, was wir sicher auch noch besprechen werden. Was werden wir heute zum Thema machen? Aspekte. Einmal geht es in all dem, was wir hier besprechen, um die Wahrnehmung der Sinti und Roma in den Mehrheitsbevölkerungen, also im Plural. Das heißt, wie werden Sinti und Roma wahrgenommen? Das heißt, nicht so sind sie, sondern so werden sie wahrgenommen. Das ist auch das Thema, was wir im Antiziganismus zu behandeln haben. Oder anders ausgedrückt, das ist ein brisantes Thema, es ist ein problematisches Thema, weil das hat Auswirkungen nämlich auf 2 Gruppen, nämlich einerseits auf die Minderheitsgruppe, die Sinti und Roma vereinfacht ausgedrückt, leiden unter dem Antiziganismus. Und man kann natürlich umgekehrt sagen, das hat auch Auswirkungen auf die Mehrheit. Man könnte ganz hart fragen, braucht eine Gesellschaft wie die unsere Antiziganismus, um zu existieren? Können wir ja mit einem Nein beantworten, aber zumindest die Frage können wir ja mal stellen. Oder braucht es andere Ideologien, die, wie es im Ankündigungstext ja hieß, Menschen verachten oder Menschen unwürdig sind? Und es geht natürlich immer parallel dazu um die Lage der Sinti und Roma in den europäischen Staaten. Da wird sicher ein Schwerpunkt auf Deutschland liegen, weil wir in diesem Land, zumindest in der Mehrzahl, hier leben. Und das ist ein Thema, was wir haben, ein Thema von Politik und Gesellschaft, das ausschließlich als Problem gesehen wird. Wir können hunderte von Tagungen besuchen und es heißt sofort, das Problem der Sinti und Roma, das Problem mit den Sinti und Roma. Es wird gar nicht thematisiert, sondern es wird gleich problematisiert. Und das heißt, das ist der erste Zugang eigentlich schon, dass wir nur eine Denkrichtung gegenüber Sinti und Roma haben. Wenn ich ein Thema mache, ist es noch neutral. Sobald ich ein Problem habe, ist der Blick schon verstellt, weil ich sehe ja nur rastermäßig das Problem. Und wenn ich dann noch eine Vorstellung von sogenannten Sinti-Bildern, gibt es wenig, Roma-Bilder gibt es noch weniger, aber Zigeuner-Bilder habe, dann frage ich mich unwillkürlich, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Stimmen doch viele dieser Vorurteile. Und deswegen sind das eigentlich Vorurteile nicht, sondern es sind Urteile, die schon vorher da sind. Also es sind Urteile und die auch kaum hinterfragt werden. Und das sollten wir einfach mal ein bisschen in den Mittelpunkt unserer weiteren Überlegungen stellen. Ich habe mal eine Tafel aus einer der Ausstellungen, an denen ich mitgearbeitet habe, hier dargestellt, die Brisanz des Antiziganismus. Und es ist ja so, dass dieses Thema selbst schon in der großen Politik, zumindest in den Sonntagsreden, wahrgenommen wird. Ich sage das auch ein bisschen spöttisch, weil es ist nicht im Alltag so, sondern es ist bei Gedenktagen und es ist bei wichtigen Tagen. Und trotzdem ist es ganz wesentlich für eine Gesellschaft, dass dieses immer mal wieder thematisiert wird, ob das hier bei Johannes Rau gewesen ist, der gesagt hat, ohne diese Vorurteile wäre der Völkermord nicht möglich gewesen. Das stimmt und das führt auch immer nachher dazu, wir können bei der, auch der Geschichte der Sinti und Roma nicht den Völkermord ausschließlich in den Mittelpunkt stellen, sondern wir müssen vorher anfangen und müssen sehen, was ist nachher passiert. Also die Kontinuität ist ganz wichtig und Ähnliches ist dann bei Helmut Schmidt hier genannt, der eben den Völkermord als solchen überhaupt erstmal anerkannt hat, immerhin 27 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, das ist ja eine ganz gute Leistung, wenn man sich das mal genau vorstellt und dann eben Roman Herzog, der eben auch den Schritt gewagt hat, den viele vorher nicht gemacht haben, nämlich den Völkermord an Sinti und Roma, denjenigen an Juden doch zumindest gleichzusetzen, was die Intensität dann einfach angeht. Thema, was ist Antiziganismus? Wenn man das mal in 3, 4 Sätzen zusammenfasst, das ist einfach Diskriminierung und Verfolgung von Sinti und Roma durch die Geschichte. Da gibt es natürlich verschiedene Formen. Was problematisch ist, ist es Teil unserer Gesellschaften. Wir fänden keine der europäischen Gesellschaften, in der es keinen Antiziganismus gibt. Der ist ganz unterschiedlich ausgeprägt und er ist da, seitdem es Sinti und Roma in Europa gibt. Das sind, wenn wir jetzt Serbien nehmen, 700 Jahre oder wenn wir Deutschland nehmen, sind es 600 Jahre. Wenn wir England nehmen, kommen wir auf 550 Jahre. Das spielt jetzt nicht die entscheidende Rolle. Es ist überall eine Ideologie, die vorhanden ist. Und das noch problematischer ist die Tatsache, dass diese Einstellung weitestgehend akzeptiert wird. Also es gibt keinen Karriereknick, zumindest nicht in der Bundesrepublik Deutschland, für einen Politiker, der antiziganistisch sich äußert. Wenn jemand sich antisemitisch äußert, sei es als Bürgermeister, Oberbürgermeister oder als Landtags- oder Bundestagsabgeordneter und einer der etablierten Parteien angehört, hat er einen Karriereknick. Also Jürgen Möllemann ist der mit dem tiefsten Knick gewesen. Das, aber mancher Bürgermeister und Oberbürgermeister, die sind zumindest in die Versenkung getreten. Wenn jemand sagt, Naja, wir müssen mal etwas härter gegen Roma vorgehen, weil die ja alle klauen. Also drastischer geht eine rassistische Formulierung eigentlich nicht, denn da passiert nichts. Ob das jemand aus den Grünen ist, der SPD ist und so weiter, dem das rausgerutscht ist, ein Grün natürlich nur. Aber das ist eine Haltung, die, da passiert nichts in der Gesellschaft. Und es passiert auch wenig in der Presselandschaft oder in den sonstigen Medien. Und ich hatte da noch ein Beispiel, Martin Walser durfte es auch schon mal sagen. Es ist nicht jeder Schriftsteller so, wir haben ja keine Vorurteile, aber manche äußern sich entsprechend an der Stelle. Und was die Antiziganismusforschung dann macht, das ist einfach eine Auseinandersetzung mit dieser Einstellung, die es in der Mehrheitsbevölkerung gegenüber Sinti und Roma gibt. Das ist erstmal sehr allgemein ausgedrückt. Die Antiziganismusforschung kümmert sich eigentlich überhaupt nicht um Sinti und Roma, sondern nur um die Einstellung, die die Mehrheitsbevölkerung hat. Das macht die Antisemitismusforschung nicht anders. Das ist nämlich auch die Parallelsetzung. Und das ist eine Auseinandersetzung mit dem Verhalten und dem Handeln der Mehrheitsbevölkerung gegenüber Sinti und Roma. Deswegen geht es doch am Ende auch um Sinti und Roma, nämlich wie mit denen umgegangen wird. Und es ist eine Auseinandersetzung mit dem Denken und Handeln der politisch und kulturell Verantwortlichen. Deswegen habe ich ja auch schon mal Martin Walser oder andere Personen einfach mal genannt. Die haben schon eine bestimmte Einstellung und diese Einstellung wird auch weitergegeben. Und wenn sie dann zum Beispiel in die klassische Literatur reinkommt, noch in den Kanon dann anschließend reinkommt, der im schulischen Unterricht, haben wir zumindest ein Thema der Auseinandersetzung. Schlimmstenfalls auch ein Thema der Ideologiekritik. Und es ist, denke ich mir, für viele, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ganz wichtig, sich dann auch mit diesen Themen tiefgehend auseinanderzusetzen und vor allen Dingen danach zu suchen, ob einfach ist, der offene Antiziganismus, schwierig ist der versteckte Antiziganismus, der untergründige, der ungewollte, das ist ja nicht immer bösartig, der ungewollte Antiziganismus, der dann an der einen oder anderen Stelle vorkommt. Und es geht darum, eben schlicht und ergreifend Vorurteile bewusst zu machen, bekannt zu machen und sie letztendlich in eine Richtung zu führen, dass Ressentiments gegen Sinti und Roma weniger werden. Das Problematische bei der Antiziganismusforschung ist im Moment, sie ist nicht institutionalisiert oder überhaupt wenig institutionalisiert. Es gibt keinen Lehrstuhl für Antiziganismusforschung. Wir haben es 12 Jahre in Marburg versucht. Es ist nicht gelungen. Also bei jedem Wechsel eines Wissenschaftsministers änderte sich das wieder, weil es Länderangelegenheit ist, dann ist keine Bundesangelegenheit. Wir haben auch schon vorgesprochen bei den entsprechenden Bundesministerien, da wird man auf die Landesministerien verwiesen und so geht das eine zum anderen dann eben weiter. Sie ist nicht etabliert, das geht bis in die Begrifflichkeit hinein. Der Politiker benutzt den Begriff Antiziganismus. Gar mancher Wissenschaftler sagt, das könnte man doch nicht machen, da würde doch der Begriff des Zigeuners nochmal drin vorkommen. Stimmt ja, ist auch so. Aber manche lehnen diesen Begriff deswegen auf. Es ist aber auf der anderen Seite Thema der Politik, und zwar zum Thema der Politik gemacht worden, weil zumindest bei den etablierten Parteien, die wir heute im Bundestag haben, die wir heute im Europaparlament sitzen haben, wird es zumindest 1, 2, 3 Mal im Jahr zum Thema gemacht. Es ist zum Thema gemacht worden in großen Anfragen im letzten April seitens der Fraktion der Grünen. Diese große Anfrage ist auch beantwortet worden im November letzten Jahres und auf 80 Seiten hat die Bundesregierung immerhin geantwortet und anschließend auch noch einen Bericht der Bundesrepublik Deutschland an die Europäische Kommission über ein Maßnahmenpaket zur Integration und Teilhabe von Sinti und Roma zu machen. Und vor anderthalb Jahren selbst durfte ich auch mal 5 Minuten in einem Ausschuss im Europaparlament 3 Fragen beantworten, die sich mit dem Thema dann auseinandergesetzt haben. Da war Mittagspause und Schluss. Also das so ganz ausführlich war das dann nicht gewesen. Und was wir immer zum Thema haben, das sind die von mir schon mehrfach erwähnten Zigeunerbilder. Und es hat immer irgendwas auch mit Repressionspolitik zu tun. Und zwar seit 600 Jahren. Haben wir eine Repressionspolitik und wir haben gleichzeitig eine in der Gesellschaft, etablierte Form von Zigeunerbildern, die offensichtlich so stark wirken, dass selbst Menschen, die nie einen Rom, die nie einen Sinto gesehen haben, genau wissen, dass Sinti und Roma herumziehen, mit Kutschen herumfahren. Obwohl die meisten heute keine Kutschen, wenn, dann haben sie ein Auto, aber die fahren mit Kutschen herum. Das ist so auch etwas, was man in Grundschulen feststellen kann, was man in Gesamtschulen feststellen kann, in Gymnasien feststellen. Und wir haben auch mehrere Veranstaltungen mit verschiedenen Astern gemacht und wir haben dann auch Zettel rumgegeben, welche Bilder haben Sie, habt ihr von Sinti und Roma. Als erstes kommt immer das Nomadentum. Und wenn man fragt, wie viele Nomaden haben Sie denn anschließend, haben Sie denn schon mal gesehen, dann wird es erstmal spitzmäulig an der Stelle, weil man es nicht genau weiß, aber man weiß, dass sie herumfahren. Aber man weiß nicht, wie viele es sind. Aber man weiß es. Wahrscheinlich waren es ausschließlich Holländer gewesen, die mit dem Wohnwagen rumgefahren sind. Aber wir haben auch keine Vorurteile gegen Holländer natürlich, aber gegen Sinti und Roma geht es. Die fahren herum. Die fahren an dieser Stelle herum. Roma heute, wissen wir, wie viele Roma es gibt? Nee, wir wissen es nicht. Zwischen 8 und 12 Millionen in Europa. Das ist ein großer Unterschied. Das kann man bei 8 Millionen ausgerechnet, das ist eine Abweichung um 50%. Das ist eine ganz große Zahl. Es gibt nur Schätzungen. Und weil nämlich kein Bekenntnis zur Ethnie verlangt werden kann. Keiner der sich demokratisch lebenden Staaten hat das Recht, einer Person eine Ethnie zuzuweisen. Das geht nicht. Das ist nicht erlaubt. Und in der Bundesrepublik Deutschland geht man ja auch einen Schritt weiter. Man darf auch nicht zählen. Also das ist verboten in der Bundesrepublik Deutschland. Und es ist so, dass Roma konfessionell zum Beispiel sehr unterschiedlich sind und sind einfach eine relativ heterogene Gruppe, denen unterstellt wird, dass sie großartig homogen sind. Sie sind in den verschiedenen 27 Staaten der Europäischen Union in der Regel Staatsbürger dieser 27 Staaten. Sie sind damit in der Regel nationale Minderheiten in diesen Staaten. Nur moderne Ethnologen machen daraus, dass sie transnationale Minderheiten sind, dass sie nämlich immer herumfahren würden. Mal von Frankreich nach Belgien, von Belgien nach Rumänien, weil es denen da nicht gefällt, wieder zurück. Transnational. Bitte.
Da habe ich. Sie haben das Bild kritisiert, das wir haben, dass diese Roma hin und her fahren,
ja,
auf Kutschen. Das stimmt ja eigentlich nicht nach Ihrer Aussage.
Nein.
Wie ist genau? Kann man sagen, sind Roma Nomaden, oder kann man sagen, das ist genauso durchschnittlich verbreitet wie bei anderen Europäern auch?
Also es gibt immer Menschen, die herumfahren. Aber in der Nein, weil es fahren sicher mehr Niederländer herum als Roma. Zumindest was die niederländischen Roma angeht. Also es gibt niederländische Roma, es gibt niederländische Sinti, es gibt deutsche Sinti, es gibt deutsche Roma, es gibt deutsche Sinti und Roma, es gibt nicht deutsche Roma, die in Deutschland leben. Also es gibt ganz verschiedene Gruppen, aber in der Regel fahren die nicht herum. Also das ist ein Bild einfach, was sicher eine, vielleicht, ich bin mir da auch mit dem sicher, würde ich noch sehr vorsichtig sein, dass eine bestimmte Bedeutung in einer bestimmten Zeit unter ganz bestimmten gesellschaftspolitischen Bedingungen hat, auf die wir ganz kurz gleich noch eingehen werden. Es ist nur frappierend, es ist wirklich frappierend, dass Jugendliche, die mit Roma zusammenleben, in Darmstadt ist das nachgefragt, als erstes sagen, die fahren mit Kutschen herum. Deswegen hat nämlich unser Autor das in Playmobil-Figuren auch gleich dargestellt. Das heißt, so hat man sich das vorzustellen. Das ist aber, gerade wenn man Playmobil-Figuren nimmt, kann man das eher lächerlich machen, weil das stimmt nicht. Natürlich gibt es Roma, die herumfahren. Aber es gibt auch andere Gruppen, die herumfahren. Aber es ist keine Wesensart, sondern es ist vielleicht etwas, was gewollt ist, manchmal erzwungen ist, auf das wir dann auch im Einzelfall noch eingehen. Sie müssen ja immer sich vorstellen, Roma sind in einem langen Zeitraum nach Europa gekommen, 13. Jahrhundert, Mitteleuropa 14., 15. Jahrhundert, sie durften herumfahren. Was sie bekommen haben am Anfang sind Passierscheine. Passierscheine heißt, sie dürfen von einem Land ins andere fahren. Passierschein erlaubt im späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit nicht, sich irgendwo niederzulassen, sondern sie müssen herumfahren. Ein Aufenthalt dauert von einem Monat, zwei Monate, zwei Tage und so weiter und so fort. Parallel dazu sind sie genau in der falschen Zeit nach Europa gekommen. Europa brauchte aus der Sicht derjenigen, die Macht und Herrschaft hatten, keine neuen zusätzlichen Menschen, vor allen Dingen nicht Menschen, die vor den Türken, vor den Osmanen hergetrieben werden. Und der Zusammenhang ist wirklich offensichtlich gewesen. Die Osmanen drohten, sage ich das mal so, aus europäischer Sicht nach Europa zu kommen. Die Schlacht auf dem Amselfeld 1383 oder der Fall Konstantinopels spielt da eine ganz große Rolle. Und was dann Sinti oder Roma gesehen werden, das sind eben Spione für die Türken. Das ist ein ganz wichtiger Vorwurf, der bis zum 18. Jahrhundert dann auch seine Relevanz behalten hat.
Entschuldigung?
Ja.
Wo kommen dann die Roma her?
Kommen wir gleich noch zu. Kommen wir gleich noch zu, wo sie herkommen. Sie kommen erstmal nach Europa an und ihnen wird die Aufnahme in die Gesellschaft in der Regel verweigert. Und es beginnt dann eine Geschichte der Ausgrenzung. Wer nicht in die Gesellschaft reinkommt, wohnt außerhalb der Gesellschaft. Wer außerhalb der Gesellschaft ist, hat keine Rechte. Er darf sich weder niederlassen, noch darf er bestimmte andere Dinge machen. Und es ist dann eine Geschichte der Verfolgung. Herkunft, Nordwestindien, Pakistan, Punjab-Gebiet, Indus-Gebiet, gesicherter Weg über Iran, Persien, Kleinasien oder über Ägypten oder über Russland. Diese Möglichkeiten sind uns gegeben und hier ist zum Beispiel der hauptsächliche Weg einfach dargestellt. Und was für uns dann von Bedeutung ist, die Ersterwähnung in Deutschland ist das Jahr 1407 und zwar ist das Hildesheim gewesen. Dort werden sie zum ersten Mal quellenmäßig erwähnt. Das heißt, sie können vorher da gewesen sein, aber vorher werden sie einfach nicht erwähnt. Vorher sind sie in Südosteuropa angekommen. Es gibt dann Beispiele in Serbien 1348, im heutigen Kroatien 1362, in Slowenien 1387. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, der bis zum 19. Jahrhundert von Bedeutung ist. Roma werden nicht überall vertrieben, sondern in Südosteuropa werden sie versklavt. Was ein deutlicher Hinweis dafür, sie sind nicht überall auch herumgezogen. Ein Sklave zieht in der Regel nicht herum. Zumindest stelle ich mir das so vor. Was vielleicht auch noch wichtig ist, die frühe Zeit des 15. bzw. 16. Jahrhunderts stellt Roma oder hier ist es in der englischen Übersetzung aus dem Deutschen allerdings, stellt diejenigen, die als Zigeuner bezeichnet werden, nicht unbedingt als arme Leute dar. Also wenn man ein bisschen so zum Beispiel Bilder aus dem 15. Jahrhundert lesen kann, ist das eine typische Kleidung für den Adel, die wir hier haben. Und nicht für arme Leute und Bettler. Also die könnten sich so einen Hut und solche Kopfbedeckung und solche Mäntel überhaupt nicht leisten. Was wir also nehmen können und auch als Hintergrundinformationen einfach brauchen, Versklavung in Südeuropa, Südosteuropa, sprich Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Serbien und all diese anderen Länder und die Nichtintegration in Mittel- und Westeuropa, Duldung als Pilger, Pilger kann man, sobald sie gepilgert haben, wieder wegschicken, sie dürfen kein Land erwerben, während die Bauern leibeigen sind. Das ist ganz wichtig, dass wir die Gesellschaft selbst als solches wahrnehmen, weil der leibeigene Bauer wird sich natürlich durchaus gerne mal orientieren an dem Freien, wir nennen es jetzt mal Zigeuner. Der kann herumziehen und der braucht auch nichts an Steuern bezahlen. Lustig ist, dass die Zigeuner leben, ist ja ein Volkslied, ist ja keine hohe künstlerische Leistung, dieses Lied zu formulieren, sondern es ist ein Volkslied. Was heißt es weiter in diesem Volkslied? Lustiges Zigeunerlied. Man braucht dem Kaiser keinen Zins geben, also keine Steuern zahlen. Das heißt, dass der Freiheitsgedanke wird dann projiziert in die Gruppe, die frei ist, aber auch gebunden ist in ihrer Freiheit und sie dürfen nicht in die Städte und damit werden sie zumindest in Mitteleuropa Teil des sogenannten fahrenden Volkes, was vorher schon existiert hat. Und wie gesagt, es gibt dann im 15. Jahrhundert Beispiele der Ankunft in Deutschland, es gibt Schutzbriefe und wir haben parallel einen Wandlungsprozess in europäischen Gesellschaften. Die europäischen Gesellschaften werden im 16. Jahrhundert Arbeitsgesellschaften. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bis heute in der Struktur antiziganistischer Vorurteile, weil den sogenannten Zigeunern oder den realen Roma und Sinti wird vor allen Dingen vorgeworfen, dass sie nicht arbeiten. Die Gesellschaften werden Arbeitsgesellschaften, es entstehen eben Flächenstaaten, es gibt eine Homogenisierung der Bevölkerung und die Bevölkerung wird nachhaltig im 16., 17. und 18. und 19. Jahrhundert als solche diszipliniert. Sie wird an einen Arbeitstag gebunden, an dem wir uns jetzt gerade nicht so richtig halten, aber an einen Arbeitstag, dass man morgens zur Arbeit geht und abends müde nach Hause geht und dann sich um nichts mehr kümmert, schläft und wieder arbeiten geht. Das ist im Mittelalter nicht üblich gewesen. Im Mittelalter besteht eigentlich nur aus Feiertagen und ja, etwas übertrieben natürlich. Aber die Arbeitswelt des 16., 17. Jahrhunderts beginnt so nach und nach in die Sechstagewoche überzugehen oder dass permanent gearbeitet wird, was wir ja heute auch noch erleben, dadurch, dass wir permanent verfügbar sein sollten, wie das dann im Einzelfall heißt. Ich bin mal gespannt, wie viele Handys gleich angehen und dass noch irgendein Arbeitshinweis kommt. Und dazu kommt nämlich parallel dazu, dass es eben in der Gesellschaft massive Disziplinierung dadurch gibt, dass gegen sogenannte Herrenlose vorgegangen wird. Herrenlose sind Gauner, das sind Bettler, das sind arme Fremde, das sind dann immer auch die Zigeuner. Und es gibt dann eben zwei Möglichkeiten, mit diesen Menschen umzugehen. Das ist einerseits, wenn sie wirklich herrenlos bleiben, dass sie dann vertrieben werden oder sie werden im 17., Übergang 18. Jahrhundert, zu Beginn auch des 19. Jahrhunderts, sogenannt zwangsassimilisiert. Das heißt, im Einzelfall wird den Roma-Familien die Kinder weggenommen, dass man sie zu ordentlichen Bauern, zu ordentlichen Handwerkern, zu ordentlichen Menschen macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn es eine nomadische Lebensweise gibt oder eine unstete Lebensweise in der frühen Neuzeit, so ist das eine erzwungene oder fremdbestimmte Lebensweise. Die Roma und Sinti sind im Grunde grundsätzlich eine Negativfolie als Menschen gegenüber all dem an Entwicklung, was wir im sonstigen mittleren Europa haben. Nicht übersehen werden darf, dass es einen ersten rassistischen Begriff von Zigeuner in der, vor allen Dingen in der deutschen Aufklärung gibt, verbunden mit den Namen Kant, Herder oder auch anderen kleineren Geistern, die wir heute nicht mehr zitieren. Kant, wer zitiert, gilt als große Heroe der Aufklärung und hat sich eindeutig, wir würden heute sagen, rassistisch gegenüber Schwarzen und gegenüber Asiaten und im nächsten Schritt gegenüber sogenannten Zigeunern geäußert, weil sie nämlich eben asiatisch sind und nicht in die europäische Wirklichkeit integrierbar. Wenn das jemanden wirklich genauer interessiert, sollte mal die Vorlesung von Immanuel Kant über Rassen lesen. Das heißt nun mal so, und es ist eine der Schriften, die er an seiner Königsberger Universität letztendlich dann hat auch mit verantwortet.
Wollen Sie sagen, das kann ein versteckter Rassist
sein? Nein, in dem Fall ist er ein offener Rassist, aber er ist eben Kind seiner Zeit und man muss das einfach sehen, dass in einer bestimmten Zeit der Aufklärung Menschenmechanismen erdenken, um Menschen in eine Werteskala einfach auch darzustellen. Der weiße Mann, kommt irgendwann die weiße Frau, der schwarze Mann, der rote Mann und der gelbe Mann, die unterschiedliche Wertigkeit in der Weltgeschichte haben und unterschiedliche Aufgaben in der Welt einfach haben. Und daraus haben spätere Rassisten eben das gemacht, was wir unter anderem im Nationalsozialismus oder vorher einfach wiederfinden oder in den Lehrbüchern der 70er Jahre in den Anthropologie wiederfinden. Also damit ist Kant nicht verantwortlich für spätere Verbrechen, aber er hat im Grunde eine der Grundlagen gelegt, dass es eben unterschiedliche Wertigkeiten bei Menschen gibt. Ich will Ihnen zwei, drei Beispiele auch mal zeigen aus der Zeit. Wenn das in anderem moderneren Deutsch stehen würde, würde man sagen, naja, es hätte auch aus der Bildzeitung sein können. Wenn man sich vorstellt, dass 1605, das ist wirklich lange her, jemand in seiner Chronik schreibt, zu der Zeit kam erstlich ins Land das diebisch, unartig, zauberisch Bettelvolk, die Zigeuner. Wenn man das mal ein bisschen umformuliert, dann hat man eine durchaus Schlagzeile der Bildzeitung, die Scheibenwischer in Berlin sind da und stehlen uns die Parks leer. Das ist ja nicht viel was anderes, was da steht. Aber das Bild ist da. Das ist 1605. Und da, zu diesem Zeitpunkt ist dieses Bild aber schon im enzyklopädischen Wissen der führenden Schichten vorhanden. Und zwar halte ich das für einen der wesentlichen Texte des Antiziganismus überhaupt, der Grundlage der Ideologie des Antiziganismus. Und zwar ist es Sebastian Münster, der in dem größten Werk seiner Zeit in der Kosmographia 1550 ein eigenes Kapitel von den Zigeunern oder Heiden hinterlegt. Das ist ein Lexikonartikel, der das Wissen seiner Zeit einfach zusammenfasst. Von mir ist es etwas größer, von den Zigeunern oder Heiden. Er nimmt ein falsches Jahr, das sehen wir ihm nach, 1417, und da hat man zum ersten Mal die Zigeuner, ein ungeschliffen, schwarz, wüst, unfähig Volk, das sonderlich gern stiehlt, doch allermeist die Weiber, die so also ihren Mann tragen, also die diebischen Frauen, die die Faulheit der Männer unterstützen bei den Roma oder Sinti. Wenn man mal jetzt mal ganz still in sich geht und überlegt, was heute zum Teil über Roma-Frauen, die aus Osteuropa kommen, oder unterstellt aus Osteuropa, was wir dort in der Presse finden oder was wir bei Spiegel TV finden oder was wir bei sonstigen hocherlesenen Stücken der Publizistik und der Medien finden, dann werden genau diese Bilder reaktiviert. Genau diese Bilder. Und was hier steht, 1550, finden wir 2007 in Meyers Lexikon wieder. Da liegen nur 457 Jahre dazwischen, aber im Grunde wird dieses durch die Lexika im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert bei dem Begriff Zigeuner weitergetragen. Und es werden auch sämtliche Zuschreibungen in diesem kurzen Text, der ja nur ein Blatt umfasst, dargestellt. Auch hier einerseits dieses Adlige, was wir eben auch in der anderen Fassung gesehen haben, hat kein Vaterland, also sind die Roma, sind heimatlos. Damit sind sie natürlich auch Elend, zieht müßig im Land umher, heißt müßig, heißt ja immer, sie arbeiten nicht, ernähret sich mit Stehlen, also stiehlt, lebt wie ein Hund, hat keine Religion, obwohl sie ihre Kinder taufen lassen, theologisch ein ganz interessanter Fall. Wer getauft ist, ist nun mal Christ, da geht es auch keinen Weg zurück. Sie leben ohne Sorge, also dieses sorgenfreie Leben, leben in den Tag hinein, das spielt eine ganz große Rolle, ziehen von einem Land ins andere, kommen aber immer wieder. Also wie so eine Plage. Das ist, wenn wir das jetzt in modernes Deutsch setzen würden, hätten wir hier eine Zusammenfassung fast aller Vorurteile gegenüber Sinti und Roma, die es gibt. Es fehlen nur zwei oder drei. Also es fehlt der Rassismus, also dass sie wirklich wesenseigen und nicht änderbar sind. Und es fehlt im Grunde das positive, romantisierende Bild. Das fehlt voll und ganz an dieser Stelle. Das hat dieser Mann einfach nicht gekannt.
Und das auch vergleichen mit Thilo Sarrazins Schriften über Migranten?
Ja, also man kann natürlich, wobei ich Thilo Sarrazin nicht die Ehre geben würde, ihn mit Sebastian Münster gleichzusetzen. Also, so rum würde ich. Das wäre zu viel der Ehre. Es gibt andere Beispiele. Thomasius ist ein Enzyklopädist, der das in einer Dissertation 1702 geschrieben hat. Pferdebetrug, Betrug, also all das hier und dann dazu die Steigerung Mörderer, Beschwörer, Zauberer und all das Verräter der Christenheit für die Türken, ausgeschimpfte Kundschafter und Mordbrenner. Also auch da wird es dargestellt. Und besonders schön finde ich diese Stelle, oder erschreckend, diese Stelle aus Moritz Grelsmann, Die Zigeuner, ein Bestseller, mehrere Sprachen übertragen, Kant-Schüler im Übrigen. Oft schien ein Knabe auf dem Weg zur Menschwerdung zu sein und plötzlich brach die rohe Natur wieder hervor. Er geriet in den Rückfall und wurde mit Haut und Haaren wieder Zigeuner. Da ist nämlich genau dieser Punkt da genannt werden. Man kann nicht zurück. Wenn man einmal Zigeuner ist, einmal Asiat ist, kann man nicht sozusagen Mitteleuropäer werden. Ach so, Entschuldigung. Immer so schnell abwehren dann, ne? Gut, und wir haben noch eben diese Zuschreibe. Nomadentum, das hatte ich ja am Anfang genannt, die Betrügerei durchzieht die letzten 500 Jahre. Die Wahrsagerei spielt da eine Rolle. Der Diebstahl, Kriminalität allgemein. Kriminalität ist ein ganz wichtiges Thema und ganz wichtiges Vorurteil, ein ganz übles Vorurteil, das den Roma dann anhaftet oder auch den Sinti. Und der Müßiggang. Der Müßiggang spielt dann auch eine ganz große Rolle. Und wir haben das auch in einem Bild mal dargestellt, das ist ja positiv jetzt gemeint. Ich weiß nicht, ob jemand in der Literaturwissenschaft oder Literatur sich gut auskennt und vielleicht auch das Gedicht gleich auch sagen kann, die drei Zigeuner. Genau, die ist ja hier dargestellt. Das ist die Vorlage für das Gedicht im Übrigen. Und wie gehen diese drei Zigeuner mit dem Leben oder ihrem Leben oder prinzipiell alle Zigeuner, ist ja damit gemeint, mit dem Leben um? Wenn sie es gut meinen, verschlafen sie es. Wenn sie es etwas besser meinen, verrauchen sie es. Und wenn sie es ganz schlecht meinen, vergeigen sie es. Also das ist gut gemeint, aber bestärkt ja alle Vorurteile, die vorher negativ dargestellt werden. Müßiggang ist genannt worden. Aber das ist auch eine Form von Müßiggang oder Entspannung. Und dieses Leben vergeigen ist ja nun wirklich doppeldeutig. Es ist ja nicht gemeint, dass sie musikalisch sind, sondern es ist durchaus interpretierbar, dass sie also nicht lebenstüchtig sind im europäischen Umfeld. Das ist ja damit gemeint. Und wir haben dann ganz viele dieser Zigeunerbilder in der gesamten Malerei. Das ist ein Genrebild. Und wenn man ja mal ganz deutlich sieht, das sind eben die hässliche Zigeunerin, das ist die schöne Zigeunerin und das ist der Bürgerliche oder der Adlige, der sich die Zukunft sagen lässt und nicht merkt, dass ihm sein Geld abhanden kommt. Das ist ein Genrebild. Also es gibt hunderte von diesen Darstellungen von Italien, von Frankreich, Georges de la Tour. Und wie sie dann alle halten, Leonardo da Vinci hat das gemacht, bis Van Gogh, alle haben das Bild irgendwann mal gemalt, dass eben dem zu Wahrsagenden der Beutel abhanden kommt. Hat es auch eigentlich nicht anders verdient, aber das ist eine andere Sache. Aber das Bild geht einfach auf die Roma, die stehlen, das ist der Trickdiebstahl. Wenn man auch da mal wieder in der Presse nachschaut, das ist ein Bild, was immer wieder aufkommt. Aber es gibt eben auch diese positiven Bilder, Musikalität und Familienverbundenheit, Familienstruktur, das kann man auch negativ wiedersehen, Naturverbundenheit, sind ja Naturburschen oder Naturmenschen, bei denen das dann immer wieder durchkommt. Die Reihe kann man unendlich ersetzen und auch da könnte man jetzt Beispiele bringen. Rumänische Quellen schreiben eben davon, dass eben die Roma versklavt worden sind. Und wenn auch hier mal jemand auf das Datum schaut, 1852 gibt es noch Sklavenmärkte, Sklavi Ciganeshti, also dass in Rumänien noch Roma verkauft wurden. Das ist immerhin mehr als 60 Jahre nach Beginn der Französischen Revolution gewesen, dass es in Europa noch Sklaven gibt. Das überspringen wir. Was haben wir heute von Sinti und Roma? Wir haben 70 bis 100.000 Sinti und Roma in Deutschland, eine unbekannte Zahl von Roma aus Südosteuropa, in Mitteleuropa, in Deutschland. Vielleicht 150.000, vielleicht 120.000. Es gilt das, was ich am Anfang sagte. Wir wissen es nicht genau. Der Status in Deutschland ist, Deutsche, Sinti und Roma sind eine anerkannte nationale Minderheit. Seit 1957. 90. Rechtsgrundlage, ganz wichtig, weil wir das später nochmal brauchen, europäisches Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten. Der Schutz nationaler Minderheiten beinhaltet immer Schutz vor Diskriminierung und Förderung der eigenen kulturellen Identität. Und dann kommen wir noch zu einem schwierigen Thema, als was werden denn diese Roma und Sinti wahrgenommen? Wenn man mal ein bisschen in der europäischen Vergangenheit und Gegenwart schaut, werden sie Ägypter genannt. Das hört man spätestens beim Gypsy ja wieder, wo das E dann einfach mal vergessen worden ist. Da haben wir den Gypsy. Oder wenn wir in Skandinavien, dann haben wir die Tatar. Das ist auch in Schleswig-Holstein, sagt man eigentlich weniger Zigeuner, sondern eben Tatarn, in Erinnerung an die Tataren, die ja Europa schon mal heimgesucht haben im 13. Jahrhundert. Ist es auch nicht positiv, Ägypter ist auch nicht so positiv, wie sich das anhört. Oder Heiden, das haben wir eben gesehen, das ist ein Begriff, der bis ins 19. Jahrhundert genommen worden ist. Oder wir haben eben diesen Begriff des Zigeuners, den wir in ganz verschiedenen europäischen Sprachen dann einfach haben. Selbstbezeichnung, das wissen alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ist in der Regel Roma. Oder es wird eine dieser Untergruppen genannt. Das ist im deutschen Sprachraum in der Regel Sinti, Sinto, Sintetza, also in dieser Form. Oder Rom, Romni, Roma, eine Begrifflichkeit, die von den meisten dieser Menschen selbst benutzt wird. In der Studie über die aktuelle Bildungssituation Deutscher, das heißt Sinti und Roma mit deutscher Staatsangehörigkeit, haben 95% gesagt, sie würden auch keinen anderen Begriff als Sinti oder Roma akzeptieren wollen. Den Begriff Zigeuner möchten sie nicht. Wenn den jemand benutzen würde, würden sie das tendenziell als Beleidigung sehen. Es ist aber so, dass dieser Zigeunerbegriff in den letzten 5 Jahren wieder eine Renaissance erlebt. Kann man spätestens dann feststellen, wenn man den Spiegel wieder liest, den Spiegel vor 15 Jahren gelesen hat und den Spiegel heute. Der Begriff Sinti, Roma ist fast wieder verschwunden und man hat den Zigeunerbegriff wieder. Man hat ihn zum Teil in den vorderen Teilen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wieder, man hat ihn zum Teil auch in der Süddeutschen Zeitung wieder und im letzten Jahr ist er auch in der Welt wieder aufgetaucht. Es gab sogar ein Plädoyer für den Begriff Zigeuner und zur Abschaffung des Begriffs Roma. Weil das ja der beleidigendere Begriff wäre. Das nur zur Wahrnehmung. Und es ist sicher eine Fremdbezeichnung, da sind sich alle einig. Natürlich gibt es auch Sinti und Roma, die sich als Zigeuner bezeichnen. Mag es aus Gründen der Marktkonformität sein, um eine Zigeunerkapelle aufzumachen. Das mag ja durchaus Sinn machen. Aber es ist eine ganz kleine Minderheit innerhalb der Minderheit, die so etwas dann macht. Und was wir bei all dem berechnen und berücksichtigen müssen, wenn wir über Antiziganismus und auch über Sinti und Roma sprechen, das sind einfach die Opferzahlen im Nationalsozialismus. Also hier ist ja der Begriff Rachmos auch auf dem T-Shirt dann dargestellt, Völkermord im übertragenen Sinne, könnte man sagen. Und wenn man mal hier nur eine Aufstellung, wie sie von Carola Finks gemacht worden ist, dann kommt man auf sehr, sehr große Opferzahlen, die in die Hunderttausende hineingehen. Und wenn wir nur allein das Großdeutsche Reich nehmen, also Deutschland und Österreich nehmen würden, dann sind es dort 21.500 Personen, die ermordet worden sind, von etwa 30.000. Die als sogenannte Zigeuner dann ermittelt worden sind. Das heißt, mehr als 2/3 der damals in diesem Teil der Welt lebenden Personen sind ermordet worden. Das müssen Sie auch immer mit im Hintergrund, ich mache das deswegen auch in der Mitte hier, das sollte auch immer im Hintergrund gehalten werden, wenn man mit Roma redet und das Thema, auf das Thema Völkermord kommt und auf Traumatisierung kommt. Es spielt eine Rolle, es spielt im Familienleben der Roma und der Sinti ein ganz großes Rolle, die Erinnerung daran, dass es Staaten gibt und vor allem den deutschen Staat gibt, der mit ihnen nicht nur, der ihnen nicht nur Verfolgung hat angedeihen lassen, sondern der versucht hat, sie als Volksgruppe zu beseitigen. Das spielt eine Rolle und das ist nicht aufgearbeitet. Und da vielleicht auch ein paar Bemerkungen dazu, um auch ganz konkret Form von Antiziganismus auch darzustellen. Wenn Sinti und Roma zum Beispiel in Deutschland nach 1945 den Völkermord überlebt hatten, sind sie zurück in ihre Heimatstädte gekommen, sofern das ging. Sie haben, in der Regel sind das junge Leute gewesen und sie bekommen dann in der Regel als erstes eine Erfahrung mit, die vielleicht prägend ist für die nächsten 50 Jahre, nämlich die Nichtanerkennung als rassisch Verfolgte. Wir würden sagen, wie kann das passieren? Wir werden das sehen, warum es passiert, weil die Mehrheitsbevölkerung die Verfolgung der Sinti und Roma, die Verfolgung der in Anführungszeichen Zigeuner, nicht als eine rassische Verfolgung, sondern als eine kriminalpräventive Verfolgung deklariert hat. Das ist das Wort, was dann auch später auftaucht. Es ist eine Diskriminierung und deswegen reicht es meiner Meinung nach auch nicht, sich mit dem Völkermord und der NS-Zeit auseinanderzusetzen, auch immer wieder, sondern mit der Zeit vorher, weil nämlich von der Aufklärung bis 1933 gibt es eine immer mehr rassistisch orientierte Gesetzgebung in Deutschland und in anderen Teilen Europas gegenüber Sinti und Roma. Und ein Teil dieser Gesetze, die vor 1933 ausgesprochen worden sind, nach 1945 reaktiviert worden. Ein klassisches Beispiel ist das Hessische Zigeunergesetz von 1929, in dem eindeutig steht, Zigeuner ist der, den man erkennen kann aufgrund der Rassenlehre. Das ist nicht Nationalsozialismus, das ist SPD. Das ist SPD-Regierung 1929 mit der Zentrumsregierung, das muss fair bleiben, 1929. Und dieses Gesetz wird erst 1957 außer Kraft gesetzt. Das heißt, nachdem mehrere höhere Richter interveniert haben, dass es nicht geht, dass rassistische Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland dann gelten. Und Antiziganismus ist etwas, was wir vor 1914 haben, was wir vor 1933 haben, was wir vor 1945 haben und was wir vor, nein, wir machen es anders, was wir nach 1945 haben. Das können wir auch in vielen anderen Staaten sehen. Und ich will mal hier ein Beispiel zeigen, wie 1946 der Antiziganismus wieder Eingang findet. Diese Frau Christ hat einen Antrag gestellt als rassisch Verfolgte. Fällt was auf bei dieser Karteikarte?
Oben rechts.
Oben rechts, genau.
Zigeuner.
Muss das sein? Offensichtlich muss das sein, weil es gemacht worden ist. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, dass da ohne Nachdenken jemand gleich wieder diese Zigeuner-Sonderkartei erstellt hat. Ich war in der Stadt Fulda gewesen, mag jetzt ein Ausrutscher gewesen sein in dieser Stadt, aber wir finden das auch in anderen Städten. Und da finden wir 1947 schon Fragestellung des Kultus, nein, des Innenministeriums, das können wir für jedes der sich gebildeten Länder nehmen, Behandlung der Zigeuner in polizeilicher Hinsicht, nämlich dass die amerikanische Landesmilitärregierung verlangt, dass die Zigeuner, ich sage jetzt ganz bewusst Zigeuner, dass sie wieder überwacht werden, wie sie dort sind. Oder dass sie von einem Ort in den anderen ausgewiesen werden, wenn sie dort vorher nicht gewohnt haben. Und auch hier, dass sie, jetzt ist es ein kleiner hessischer Kreis, dass sie nicht in einen Kreis ziehen dürfen. Oder nehmen wir mal Baden-Württemberg, das ist ein bisschen näher hier, wenn ein Bürgermeister in Mannheim einfach 1948 dort, wo von vornherein feststeht, dass sie, nämlich die Zigeuner der Stadt zur Last fallen, wäre der Aufenthalt zu versagen. Also Bewegungsfreiheit gilt für alle, aber nicht für 1948, nicht 1938, 48, ganz wichtig. Oder Bayern 1953 schafft die Zigeuner ab und erfindet die Landfahrer. Landfahrer sind diejenigen, die einen eingewurzelten Hang zum Umherziehen oder aus eingewurzelter Abneigung gegen eine Sesshaftmachung mit Fahrzeugen herumziehen. Gemeint sind die Roma und die Sinti, die ab 1953 in Bayern wieder überwacht werden. Man ist sich jetzt heute nicht ganz sicher, wie lange, ob bis 1980 oder bis 2004. Wir wollen ja auch ins 21. Jahrhundert. Oder andere Behörden. Ihr Antrag zur Anerkennung als rassisch Verfolgter ist vom Arbeitsausschuss abgelehnt worden und wird zur Begründung angeführt, dass nur Personen, die einen einwandfreien Lebenswandel geführt haben, welche aufgrund der über sie erhaltenen Strafanzeigen nicht erwiesen ist, als Verfolgte anerkannt werden. 1946. Oder ein anderes Beispiel, Zigeuner, die aus rassischen Gründen unter dem nationalsozialistischen Regime verfolgt wurden, sofern sie heute einen geregelten Beruf ausüben und einen festen Wohnsitz haben. Sonst kriegen die keine Entschädigung. Also es geht nicht der Grad der Verfolgung, sondern ob jemand Zigeuner in Anführungszeichen ist und ob er jetzt arbeitet, eine Stelle hat, einen Job hat und einen festen Wohnsitz hat. Sonst gibt es keine Entschädigung. 1946, 1947. Oder Antragstellern in den 50er Jahren, wo es dann einfach heißt, die Anträge werden abschlägig beschieden, weil es nämlich keine rassistische Verfolgung gegeben haben soll gegenüber Sinti und Roma. Dass sie gar nicht, versehentlich sind die verfolgt worden. 1951 hat das jemand aufgeschrieben und das ist dann nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland gewesen, dass eben Personen schlicht und ergreifend, und das sind die größere Zahl der Sinti und Roma, dass die aus der Entschädigung herausgenommen worden bis 1980. Das ist auch eine Form von Antiziganismus, und der Antiziganismus findet einen Höhepunkt oder Tiefpunkt in einem höchstrichterlichen Urteil des Bundesgerichtshofes vom 7. Januar 1956. Sie, nämlich die Zigeuner, neigen, wie die Erfahrung zeigt, zur Kriminalität, haben wir schon bei Münster gelesen, besonders zu Diebstählen und Betrügereien, kennen wir. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe der Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist. Die höchsten deutschen Richter sind das, die so etwas 1956 schreiben dürfen. Und dieses höchste Urteil hat bis 1963 Bestand gehabt. Dann ist es von einigen Frankfurter Juristen in Frage gestellt worden und mit vielen historischen Beispielen im Grunde beseitigt worden. Man kann auch, man braucht gar nicht in die Politik hineinzugehen, man kann auch hier, bezieht sich auf Mannheim, Ressentiments bei Bürgern, das könnte auch 2004 geschrieben worden sein oder 2009. Mit Besorgnis haben wir davon Kenntnis erhalten, dass sich die Stadtverwaltung mit dem Gedanken trägt, 40 familienfahrendes Volk, kurz gesagt Zigeuner, in das Wohngebiet der Schönau einzuweisen. Gegen diese Absicht möchten wir mit aller Eindringlichkeit unsere warnende Stimme erheben. Bei allem Wohl wollen wir es wohl kaum gelingen, diese Menschen an Sesshaftigkeit zu gewöhnen, so wie an, dann kommt es wieder, geregelte Arbeit. Das ist genau das, was ich vorher gesagt hat, das ist diese Argumentation, die aus dem 18. Jahrhundert dann einfach vorkommt. Und da gibt es eben tausende von Beispielen aus den 50er und aus den 60er Jahren. Oder, das habe ich selbst noch gesehen, in der Stadt Marburg, durch 1973 hingekommen ist, dass am Campingplatz solche Schilder aufgestellt waren. Wer darf nicht kommen? Landfahrer sind eben die Roma oder die Sinti, die nun jetzt doch noch zum Beispiel im Sommer oder während des ganzen Jahres einen Wohnwagen hatten. Die sind so in den späten 80er Jahren alle beseitigt worden, diese Schilder. Oder gehen wir mal in die hohe Kultur des Tatorts rein. 1988 wurde eben vom besagten Martin Walser ein Drehbuch für einen Tatort geschrieben. Armer Nanosch, gut gemeint, schlecht gemacht, schlecht gedreht, insgesamt alles nicht gelungen. Armer Nanosch, ein Zigeuner bleibt ein Zigeuner, auch wenn er Pflegeeltern aus der Mehrheitsgesellschaft hatte. Und Opfer ist am Ende derjenige, der einen Vater hatte, der Nazi gewesen ist. Und deswegen musste er Zigeuner umbringen später. Vollkommen verdrehte Welt. Ein furchterregender Tatort, öfters wieder gezeigt worden. Tradiert aber auch dieses Bild des Unbelehrbaren. Das einmal Zigeuner, immer Zigeuner, unabhängig davon, wie diese Person sozialisiert wird. Warnung, wenn der Film läuft, ausstellen. Es ist anderthalb Stunden Langeweile und dann hat man noch schlechte Aura dazu, möchte ich mal so sagen. Wir hatten eben gesehen, Religionslosigkeit spielt auch eine ganz große Rolle in Gesamteuropa. Sie sind zwar getauft, aber in der Rhetorik weiß man, das Wichtige steht immer hinter dem Aber. Vorher ist unwichtig. Aber, klassische Floskel aus der Rhetorik. 1962, über Religion und Geschichte und Gegenwart, evangelische Staatslexikon, hat ein Marburger Ethnologe einen Artikel geschrieben. Und da bitte ich einfach nur eine Kleinigkeit hier zu lesen. Weder blutige Verfolgung noch wohlgemeinte Gesittungsbestrebungen haben ihr Wesen verändert, noch ihre Zahl vermindert. 1962 schreibt das jemand. In dem wichtigsten Lexikon evangelischer Theologen. Das wird erst 2000 und so viel durch einen ebenfalls schlechten Text ersetzt. Also das muss man wirklich sehen, dass sowas möglich ist, solche Texte möglich sind. Und das ist ja nur ein Beispiel an der Spitze. Heimatlosigkeit. Ich nehme einfach bestimmte Dinge wieder auf, die wir vorher haben. Können wir ein bisschen in die Presse gehen zwischen Freiheit und, dann kommt das Entscheidende, Wurzellosigkeit. Sinti und Roma haben keine Wurzeln in Europa. Kriminalisierung. Aus der Fortbildung für Polizisten in den 60ern und in den 70ern und in, ich befürchte auch in den 80er Jahren sind da. Was lernt der angehende Polizist, der durch die Polizeischule gegangen ist und Schwierigkeiten hat, mit Sinti und Roma umzugehen? Das Ansehen einer Zigeunerin bei ihrem Mann ist umso größer, als ihre Fähigkeit bei Betrug und Diebstahl entwickelt ist. Schon frühzeitig werden Kinder zu Bettelei und zu Diebstahl erzogen. Es fällt ihnen gar nicht ein, daran zu denken, dass ihre Kinder ausgebildet werden müssten. Das ist hier. Oder im Lehrbuch für Kriminalbeamte, wie das hier ganz einfach konstatiert wird, die Zigeuner haben weder einen festen Wohnsitz noch gehen sie einer geregelten Berufstätigkeit nach. Die Zigeuner, alle also. Lehrbuch 1973 mit Auflagen bis 1979. Dass das dann manchmal schief geht im 21. Jahrhundert, sieht man an dem vielleicht bekannten Artikel aus dem Berufsorgan, der Kriminalist, in dem ein Autor Sinti und Roma als Maden im Speck des Sozialstaats bezeichnet und Sinti und Roma als kriminelle Vereinigung. Das ist natürlich dann schon sehr weit gegangen. Das ist der Kriminalhauptkommissar Peter Lehrrieder in Fürth in Bayern gewesen, der hier auf einen Artikel geantwortet hat von Hauptkommissar Weiß, dem Leiter der Kriminalpolizei in Kehl, darf man ja ruhig sagen, der Sinto ist. Wo das Bild ja vollkommen falsch dann wäre. Und dieser Peter Lehrrieder ist dann auch später angezeigt worden wegen Volksverhetzung, aber das Verfahren ist von der Staatsanwaltschaft nicht eröffnet worden. Zur Ehrenrettung des bayerischen Innenministeriums muss man sagen, der Mann wurde versetzt, zumindest. Das ist schon mal. Oder diese bekannten oder vielleicht auch weniger bekannten Artikel aus der westdeutschen Presse, aus der ostdeutschen, der mitteldeutschen und sonst wie Presse. Klaukids sind auch für 400 Einbrüche missbraucht. Polizei ermittelt Bande serbischer Roma. Das verstößt gegen den Pressekodex als solchen, darf aber gemacht werden. Oder es gibt Romantisierungen. Das wilde Blut macht den Zigeunergeiger aus, nicht die Tätigkeit des Übens mit der Geige, sondern es ist das Blut. Das sind Kleinigkeiten, aber wenn ich das als Journalist benutze, gerate ich ganz, ganz schnell in diese Falle rein, dass ich etwas unterstelle. Nomaden mit Kultstatus. Warum sind das Nomaden? Also wir kommen wieder zum Beginn dann einfach zurück. Natürlich kennt jeder die Zigeuner, so sie die ein bisschen Schärfe ans Essen bringt oder Freiheit. Und wie gesagt, Sie müssen sich immer dieses Bild auch vor Augen halten. Und ich will Ihnen noch ein extremes Beispiel zeigen, weil das aus der Wissenschaft stammt. Extremisten werden sozial geächtet, 1992, eine Umfrage von Allensbach. Seriös, wie man sich das vorstellt, könnte das Institut ja sein. Keine Anzeichen für neuen Antisemitismus. Das wird dann auch mit Zahlen belegt, dadurch, dass nur 7% der befragten Deutschen etwas gegen Juden haben. Also kein Extremismus. Jetzt gehen wir mal rauf. Die Rechtsextremisten mag natürlich, aber da schauen plötzlich die Zigeuner auf. 64% oder 63% Westdeutsche und 68% Ostdeutsche mögen keine Zigeuner. Also gibt es keinen Extremismus und keinen Rassismus in Deutschland. Zumindest ist es eine sehr gewöhnungsbedürftige Interpretation an dieser Stelle. Das, wie gesagt, sollten Sie sich einfach immer vor Augen führen, dass den Autoren, Allensbach, Frau Nölle-Neumann in diesem Fall, dass nicht bewusst ist, dass hier möglicherweise eine Bevölkerungsgruppe, die ethnisch definiert ist, hier von 2/3 der Bundesbürger abgelehnt wird. Könnte ja ein Ausrutscher sein, weil ab den 90er Jahren, zu diesem Zeitpunkt 92, 93, findet ja auch ein erster Wechsel statt hinsichtlich der Wahrnehmung der Sinti und Roma in Deutschland, auch zum Teil im Ausland. Man möchte vermuten, dass der Antiziganismus zurückgeht, aber ich möchte sagen, nur beim Gedenken. Weil eine Wahrnehmung findet schon statt. Das sind zum Beispiel, es werden von verschiedenen Städten Mahnmale gemacht, Denkmäler geschaffen. Es gibt ganz viele Mahntafeln, wie wir das hier zum Beispiel finden. Gibt es auch in Baden-Württemberg eine ganze Reihe, über ganz Deutschland verteilt. Das ist schon richtig. Gedenktafeln. Es gibt Ausstellungen. Könnte auch dazu führen, dass man eine andere Wahrnehmung hat. Es gibt eine in Hessen. Es gibt eine hier aus Mannheim, es gibt Stolpersteine. Und jetzt gucken wir mal ganz schnell, wenn wir sagen, Zigeuner ist ja kein guter Begriff, was hier bei diesem doch sehr rührigen Menschen, Herrn Demnig, plötzlich wieder auftaucht. Wir haben wieder den Zigeunerbegriff.
Das heißt, wir sind praktisch schon so gewohnt in unserem Sozialprogramm, dass wir sagen Zigeuner, und das nicht böse meinen.
Ja, der meint das sicher nicht Böses, ist aber, sagen wir mal, fahrlässig im Grunde, wenn er das an dieser Stelle macht. Und es gibt so oder so Probleme mit Herrn Demnig, so oder so von Sinti und Roma, aber im Grunde ist das offensichtlich so verfestigt, dass er sich gar keine Gedanken macht, bei seiner Werbeseite dieses dann plötzlich wieder einzusetzen. Was bleibt dann eigentlich haften? Bleibt denn in unserem Kopf nicht einfach haften? Es sieht aus wie bei Zigeuner. Wir wissen dann, wie es aussieht. Weil wir da diesen Begriff als einen großen Überbegriff einfach benutzen. Hier wird es dann in einer dieser Werbeblätter benutzt. Ich weiß nicht, ob das haften bleibt. Man kann aber auch fragen, was bleibt denn bei der Minderheit? Das war ja eine der Fragen am Anfang gewesen oder Aspekte. Was bleibt denn da haften? Die haben ihre Ausgrenzungserfahrungen, Schule, Beruf, Leben. Du bist Zigeuner, du bist Sinti, du bist Rom. Wir halten mal ein bisschen Abstand. Das ist einfach da. Wunderbar, leider bestätigt in dieser Umfrage des Jahres 2010. Was es gibt bei Sinti und Roma, in Gesamteuropa, denke ich mir, Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen, die über Jahrhunderte die Verfolgung getragen haben, das ist mehr als nachvollziehbar. Es geht hier nicht um 50 Jahre Verfolgung, sondern es geht um 550 Jahre. Also es gibt eigentlich keine positiven Phasen in dieser Geschichte. Die Angst vor erneuter Ausgrenzung, auch das ist in den Interviews, die gemacht worden sind, immer wieder sehr deutlich geworden und man kann die Reihe natürlich ergänzen. Wir gehen nochmal nach Europa, weil ja auch wir ein freieres Europa haben. In den sozialistischen Staaten sind ja Roma ein bisschen anders behandelt worden, weil es gab Arbeitsplätze im größeren Maße, es gab auch Aufstiegschancen, gerade in Jugoslawien, den Staat gibt es heute nicht mehr, aber dort hat es durchaus auch Hochschullehrer gegeben, es hat viele Menschen gegeben, die in den 70er Jahren, zum Teil in den 60er Jahren, eine gute oder auch sogar bessere Schulbildung und Hochschulbildung durchlaufen haben. Das hat sich nach 1990, nach den Wenden in Europa, darin verändert, dass es heute Arbeitslosigkeit gibt, Armut gibt, Ghettoisierung gibt, fehlende Bildung durch fehlende oder fehlgeleitete Unterstützung. Das können wir in vielen Berichten der Europäischen Kommission bzw. Europäischen Union bzw. des Europarates feststellen. Mangelnde Perspektiven oder mangelnde Chancen oder zumindest werden diese nicht gesehen. Und weiterhin größere als je zuvor oder zumindest wieder in die Öffentlichkeit getragene massive Anfeindungen, Diskriminierungen, die dann zu Auswanderung führen, zu Flucht führen oder im Einzelfall auch zu Vertreibung führen. Sie sind offiziell, und das muss man auf der anderen Seite sagen, A, die größte europäische Minderheit, offiziell geschützt. Sie sind aber bedroht durch den Antiziganismus in Politik und Gesellschaft. Und gerade Südosteuropa ist hier ein mahnendes Beispiel dafür, wie man mit dieser Minderheit umgeht, aufgrund des großen Antiziganismus. Von denjenigen, die unter dem Antiziganismus gelitten haben, sind ja auch dann in mehreren Wellen wieder nach Deutschland Personen eingewandert, vor allen Dingen als Gastarbeiter. Dann, und das ist ja hier der Zusammenhang mit dem, was hier steht, ist ja auch nicht ganz unwichtig, Bürgerkriegsflüchtling in den 90er Jahren und dann nach 2004 bzw. nach 2007 Zuzug nach Erweiterung der EU, die auch das Recht allen Bürgern gibt und nicht nur ausgewählten Bürgern geben sollte. Und Wahrnehmung ist dann in Deutschland, wenn man dann wieder die Presse nimmt, wir sind die Guten, nämlich in Deutschland, und die im Südosten Europas kriegen das nicht so richtig geregelt. Und wenn jemand so eine Überschrift formuliert, so ist da, denke ich mir, diese ganze Abwehrhaltung sehr, sehr deutlich, wo Europa aufhört.
Hat er sich Stolper vom ersten Wochen im Punkt, wo Europa aufhört, Stolper?
Ja.
Er hat auch gesagt, wo sind die Grenzen?
Wo ist die Grenze? Und die Grenze ist irgendwo bei Polen, wahrscheinlich nach dieser Vorstellung. Gibt es denn Hilfen? Auch das gehört ja zu einer solchen Thematik dazu. Es ist ja für Südosteuropa die Dekade der Roma deklariert worden. Die soll abgeschlossen werden 2015. Was da für ein Ergebnis rauskommt, weiß ich nicht. Die Europäische Union hat eine Roma-Strategie entwickelt bis zum Jahre 2020. Und die Frage ist, welche Bedeutung haben Selbstorganisationen der Roma in Gesamteuropa, sei es dann im Europäischen Parlament oder in Parteien oder in sonstigen zivilgesellschaftlichen Institutionen und Organisationen. Es gibt aus dem Jahre 2002 erstmal eine Empfehlung an die Bundesregierung. Die Existenz von Antiziganismus anerkennen als eine eigenständige Form von Rassismus neben Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, die zu Benachteiligung und Ausgrenzung von Sinti und Roma führt. Was hat die Bundesregierung damit gemacht? Kann sich jemand erinnern, dass da irgendwas gemacht worden ist? Wenn das nicht der Fall ist, dann war wohl auch offensichtlich nichts.
Also ich weiß nicht, was die Bundesregierung gemacht hat, aber die französische Regierung, die hat da vor ein paar Jahren praktisch Sinti und Roma aus dem Land geschmissen.
Ja, nach Rumänien war das. Das ist ja in Deutschland, in Berlin auch gemacht worden. Das ist in anderen Orten in Italien gemacht worden. Und es gibt viele Staaten der Europäischen Union, die mit antiziganistischer Politik sozusagen aufgetreten sind. Aber was hier ja als sehr wichtig erstmal formuliert wird von einer zivilgesellschaftlichen, also einer Non-Government-Organisation, das ist erstmals als Empfehlung formuliert wird, dass man den Antiziganismus als eine menschenfeindliche Ideologie und Politik anerkennen soll, damit auseinandersetzen soll. Das ist eigentlich zum ersten Mal in dieser Form 2002 passiert. Weil es offensichtlich aber eine NGO gewesen ist, ist das mehr oder minder verpufft. Aber es ist erstmal zumindest von einem Teil wahrgenommen worden. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich, und das hatte ich ja eben gezeigt, aufgrund der Anfrage, der großen Anfrage der Grünen, zu einer offiziellen Stellungnahme, zumindest was Integrationspolitik angeht, dann bereit erklärt. Und sie geht davon aus, dass es im Ausland schlecht ist. Der Bericht ist 110 Seiten lang am Ende. Und dass es in den anderen Teilen der Welt, nämlich in Deutschland, den Sinti gut geht. Vereinfacht ausgedrückt, dass die genaue Lage, aber man muss es einschränken, es geht ihnen gut, aber man weiß nicht warum. Ein bisschen spöttisch gesagt, also man weiß nicht, warum man es nicht weiß. So ist es eigentlich korrekt, dass genaue Daten einfach nicht vorliegen. Die Deutschen, Sinti und Roma sehen sich als gut integriert an und die Folgerung für die Bundesrepublik keine zusätzlichen Maßnahmen für Sinti und Roma, aber auch damit kein Vorgehen gegen Antiziganismus in sonstiger Form. Weil es gibt das Problem, nicht mal das Thema. Offizielle Stellungnahme weiter der Bundesrepublik. Es soll aber Unterstützungsangebote geben für ausländische zugewanderte Rom und für andere Einwanderer. Die werden dann in einen Topf geworfen. Das soll grundsätzlich geben. Schlussfolgerung, auch hier keine besondere Maßnahmen. Das ist alles im Bericht nachlesbar. Seite 29, wenn das jemand interessiert. Es gibt dann weiter Länderberichte. Jeder dieser europäischen Staaten muss ja Länderberichte jetzt einmal im Jahr schreiben. Und wie gesagt, kein Problem in Deutschland. Und dagegen gibt es seit dem 12. März, das ist nicht so ganz lange her, einen Ergänzungsbericht oder einen Schattenbericht von Roma- und Sinti-Organisationen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die einfach das, was die Bundesrepublik Deutschland niedergelegt hat, nochmal in einem 35 Seiten langen Papier auch nochmal hinterfragt hat und gesagt hat, das könnte es im Grunde nicht sein. Ich werde nachher auch die Adresse nochmal zeigen. Fazit für heute. Was muss gemacht werden? Meiner Meinung nach Aufklärung über Antiziganismus und damit immer auch über die Aufklärung über die Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma. Das ist so dieser eine Teil, den man behandeln sollte. Zweitens sollte gemacht werden, konkrete Umsetzung des europäischen Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten vor Diskriminierung und kultureller Förderung. Und ich würde da zwei Punkte noch dazu nehmen, in allen Ländern Europas. Und ganz wichtig halte ich in Zusammenarbeit mit den Betroffenen. Das heißt, dass nicht paternalistisch gesagt wird, lieber Roma, wir wissen das sehr viel besser und das habt ihr jetzt zu machen. Dann ist man in der Aufklärung wieder angekommen und gesagt, das müsst ihr machen, wir wissen so oder so alles besser, ihr seid ja nur die Nachkommen von Asiaten. Das ist sehr überspitzt ausgedrückt, aber das steckt da im Grunde hinter. Das war eine Schlussfolgerung. Jetzt möchte ich noch einen ganz kleinen Test machen. Frankfurter Rundschau, 19.02.2011, Streit um das Wort Shoah, heißt ein Artikel. Da geht es darum, dass der Landesverband Deutscher Sinti und Roma befürchtet, dass das Thema nicht im Schulunterricht richtig behandelt wird. Das steht hier drin, das ist die entsprechende Adresse. Und dieser Artikel ist bebildert. Was fällt Ihnen dabei auf?
Ja. Und ja, das ist Nummer 6. Das ist gelb.
Ist holländisch. Ja. Das ist das Erste. Aber das ist der harmlose Teil.
Rothaariges Mädchen.
Ja, es sind wahrscheinlich gar keine Roma, sondern Holländer wirklich. Aber es ist gut, jetzt ist die Klischees erstmal. Warum muss im Artikel über die Shoah, über den Holocaust, über Rachmus, warum muss, wenn man das zum Thema eines Konflikts mit dem Kultusministerium machen, so ein Bild dazu stehen? Aber schauen Sie doch mal an die Unterzeile.
Das ist ja eigentlich das Krasse, da wird ja eine Verantwortung abgewälzt, andere Ethnie, andere Lebensform, das kostet uns das Leben.
Ja, also das, da bin ich, als ich das gelesen habe, schier verzweifelt. Was hat sich dieser Mensch dabei gedacht, dass die andere Ethnie oder eine andere Lebensform das Leben kostet? Also steht ja drum, andere Ethnie, andere Lebensform, das kostete viele Sinti und Roma unter den Nazis das Leben.
Klar.
Weil es ist nicht, ja.
Ich interpretiere das so, dass hier praktisch vorgeworfen wird, weil es seid, wie ihr seid, hat er an Schuld, dass das passiert ist im Dritten Reich.
Ja, ihr habt halt, also nicht die Nationalsozialisten sind schuld. Nicht die Nationalsozialisten, sondern ihr hättet euch anders benommen,
richtig,
ja. Dann wäre euch das nicht passiert. Bitte.
Er setzt auch die andere Ethnie mit der anderen Lebensform gleich.
Ja, beides ist, es stimmt also, ja alles nicht.
Naja, und vor allem geht es davon aus, dass das irgendeine Auswirkung aufeinander hätte.
Ja.
Also wo wir dann wieder bei irgendwelchen Verwurzelungen sind und von genetischer Veranlagung zu Kriminalität oder was auch immer.
Wir könnten das Ganze nochmal wieder nachbeten jetzt. Ja. Aber das ist ja der eine Skandal, dass jemand sowas macht. Der Skandal ist eigentlich anschließend noch größer als nämlich die Frankfurter Rundschau in ihrer Redaktion angeschrieben worden ist, stellte sie vollkommen in Abrede, dass es irgendetwas mit Antiziganismus zu tun haben könnte. Und sie haben den Briefverkehr dann abgebrochen.
Sie haben ja den politisch korrekten Begriff verwendet.
Ja, sie haben den politisch korrekten Begriff verwendet. Sie haben etwas fahrlässig vielleicht illustriert und hätten ja einen guten Artikel geschrieben.
Wenn das gleiche hat sich so an, wie sie ja auch gesagt hat, dass es unterschiedliche Ethnien gibt und dass die Sintis sind und deswegen sich integrieren haben wollen, da hat Tilo Sarrazin vor allem die Muslime und Juden gemeint, aber im Prinzip war da auch die Sinti und Roma in der Tasche gehabt worden.
Also das ist so. Das ist jetzt kein bewusster Rassismus, sondern das ist dieser Unbewusste. Ich denke, das ist nicht mal in böser Absicht passiert. Ich kann mich an das Wiesbadener Tageblatt erinnern. 2004 habe ich einen Vortrag da gehalten über Sinti und Roma, allgemeine Geschichte, anlässlich einer Ausstellungseröffnung. Und dann hat der Journalist, der da war, geschrieben anschließend, ich hätte über ein herumirrendes Volk in Europa gesprochen. Der meinte das ganz positiv, dass sie keine Heimat hatten. Aber der ist genau dieser Punkt wieder. Diese Heimatlosigkeit wird einfach unterstellt. Ich hoffe, ich habe ja keinen Mitschnitt gehabt. Ich hoffe, dass ich das nicht gesagt habe. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass ich das nicht gesagt habe. Aber der meinte das ganz positiv, dass man denen doch jetzt was Gutes tun müsse. Und das sind doch diese armen Menschen, die keine Heimat haben. Und das Thema war nämlich, dass sie aus Wiesbaden stammen. Das ist Wiesbaden, das sind die 1943 debattiert worden sind. Das, also ich glaube, genau das Gegenteil nämlich davon gesagt. Aber trotzdem war das gut meinend, dass man sie jetzt nach Indien wahrscheinlich schicken müsste, damit sie ihre Heimat wiederfinden. Obwohl sie sich nicht so direkt dann wiederfinden würden. Aber das steckte aller Wahrscheinlichkeit dahinter. So, das soll es gewesen sein. Was ich noch zeigen wollte, wenn einen das interessiert, was ich eben gezeigt habe, so würde ich auf diesen Bericht noch ganz gerne hinweisen, nämlich auf diesen Materialien zum Bericht der Bundesrepublik an die Europäische Kommission, die hier an dieser Stelle dann hoffentlich jetzt auftaucht und zum Herunterladen wäre. Das dauert etwas länger. Ja, es lädt noch. Also dann könnten Sie oder ihr könntet diesen Bericht dann einfach nehmen, angucken, weil da ist ein Gegenbericht über das, was in der Bundesrepublik Deutschland ansonsten an Dingen dann veröffentlicht wird. Ja, taucht da auf. Da ist dieser.
Eine Frage habe ich denn noch.
Ja?
Sinti und Roma. Das Klischee, dass sie praktisch Nomaden sein, Weltbeleidigt waren, denen die Ortenhäuser wie nicht sind in Roma. Oder kann man sagen, noch sind die finanziell mehr global, oder sind sie, so wie alle anderen auch, deshalb, wie jeder andere auch, in Europa?
Ja, man kann da Zahlen sagen, und das sind Zahlen eben von den Verbänden der Sinti und Roma, dass etwa in den meisten Staaten 5% der Roma oder der Sinti-Bevölkerung noch eher herumziehen. Also 95% fest in irgendwelchen Eigenheimen, Wohnungen, Mietwohnungen oder sonst wo wohnen. Also ich selbst habe das ja eben schon mal gesagt, haben wir Nachbar. Sinti und Roma, von denen zieht keiner oder in den letzten 30 Jahren ist keiner von denen herumgezogen. Die meisten haben auch weder einen Wohnwagen noch sonst was, sondern die wohnen einfach in der Wohnung, so wie wir auch. Und wie es innen aussieht, weiß ich dann im Einzelfall nicht. Gut, da würde ich es gerne lassen. Also die Adresse habe ich angegeben und bin jetzt für Fragen und Kommentare ganz offen.